Die übliche Antwort auf Gott ist gut lautet: alle Zeit. Okay, nicht so tragisch, aber das üben wir noch ein paar Mal. Ich würde gerne heute Morgen mit einem Video anfangen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das Video. Genau.
Nein. Tatsache ist, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Ich glaube nicht, dass Freude möglich ist. Dass es sich in Gemeinschaft besser lebt. Dass wir einander radikal lieben sollen. Die Wahrheit ist, dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Und dass wir verändert wurden, um zu verändern. Es ist doch ganz klar, dass Armut zu übermächtig ist. Dass Rassismus nicht zu überwinden ist. Dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. Ich kann unmöglich glauben, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Es wird sich herausstellen, dass Gott nicht helfen kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, Gott kann. Ich bin davon überzeugt, man kann Dinge nicht verändern. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Gott kümmert sich. Aber in Wahrheit glaube ich genau das Gegenteil. Gott kümmert sich. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass Armut zu übermächtig ist. Es ist doch ganz klar, dass wir verändert wurden, um zu verändern und dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht. Die Wahrheit ist, dass wir einander radikal lieben sollen. Dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein, Tatsache ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt.
Wäre es jetzt noch interessant gewesen, das zu sehen, hat jetzt nicht ganz geklappt. Das ist derselbe Text, einmal vorwärts und einmal rückwärts gelesen. Und der Punkt, der am Schluss quasi noch übrig bleibt: die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Das ist ein Satz, den, wenn ich es richtig weiß, Bill Hybels geprägt hat. Bill Hybels liebt Gemeinde. Ich liebe Gemeinde. Und wisst ihr was? Jesus liebt Gemeinde. Heute geht es um die Geliebte Jesu. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn das vorher mit dem Video nicht geklappt hat. Ich habe euch ein Bild von jemand mitgebracht. Also, das ist eine Braut. Okay, habt ihr vielleicht festgestellt, heutzutage gibt es ja unterschiedliche Brautkleider. Was schätzt ihr wohl, wer diese Braut am meisten liebt? Ja, der Bräutigam natürlich, genau. Derjenige, der die Braut am meisten liebt, ist der Bräutigam. Und dazu möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen. Auch wenn es ein richtig schönes Bild ist, dürft ihr gern wieder wegmachen. Epheser Kapitel 5, Vers 25 bis 30 dürft ihr gerne mit mir zusammen aufschlagen oder auftippen, was auch immer bei euch funktioniert. Es geht zunächst mal um das Verhältnis zwischen Mann und Frau, aber Paulus schwenkt dann relativ bald zu einem anderen Thema über. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie rein und heilig zu machen im Wasser der Taufe. Und durch das dabei gesprochene Wort. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler. Heilig und vollkommen. So müssen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Denn ein Mann, der seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hat doch je seinen eigenen Körper gehasst. Im Gegenteil, er ernährt und pflegt ihn. So tut es auch Christus mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Und wir alle sind doch Teile an diesem Leib. So, Jesus hat eine Braut. Schon seit ungefähr 2000 Jahren. Weiß ich, wie lange ihr so verlobt wart. Bei uns waren es nicht ganz 2000 Jahre. Aber wenn diese Zeit sich so ein bisschen zieht, dann freut man sich schon darauf, dass die Zeit auch irgendwann mal zu Ende ist. Und das, was uns die Schrift sagt, ist, dass Jesus sich nach seiner Braut sehnt und dass er diese Braut gerne heiraten möchte. Jesus ist der Bräutigam und die Gemeinde, so wird es uns hier jetzt von Paulus erklärt, ist seine Braut. Und Jesus wartet auf diese Hochzeit. Weiß jemand, wo diese Hochzeit in der Bibel zu finden ist? Offenbarung, Kapitel 19. Und zwar die Verse 6 bis 9. Dann hörte ich das Rufen einer großen Menge. Es klang wie das Tosen des Meeres und wie lautes Donnerrollen. Sie riefen, Halleluja, preis dem Herrn, der Herr hat nun die Herrschaft angetreten, er, unser Gott, der Herrscher der ganzen Welt. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Der Hochzeitstag des Lammes ist gekommen. Seine Braut hat sich bereit gemacht. Ihr wurde ein herrliches Kleid gegeben aus reinem, leuchtendem Leinen. Das Leinen steht für die gerechten Taten der Menschen in Gottes heiligem Volk. Dann sagte der Engel zu mir, schreib auf. Freuen dürfen sich alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, dies alles sind Worte, die von Gott kommen. Auf sie ist Verlass. Halleluja. Wir sind eingeladen zur Hochzeit des Lammes. Vielleicht hast du schon mal mitbekommen, irgendjemand in der Gemeinde heiratet und du bekommst keine Einladung. Manchmal kratzt uns das nicht besonders, manchmal fragen wir uns vielleicht, warum werde ich nicht eingeladen. Aber wisst ihr was, zur wichtigsten Hochzeit der Weltgeschichte, da hat jeder von uns eine Einladung bekommen. Ich finde es interessant, was hier steht. Freuen dürfen sich alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und wenn du dich jetzt fragst, bin ich eingeladen, dann darf ich dir heute im Auftrag Jesus sagen, du bist eingeladen. Wir haben heute schon gehört, wenn du Jesus suchst, dann lässt er sich finden. Es ist nicht die Frage, ob du zu diesem Hochzeitsmahl kommen darfst oder nicht. Die Frage ist, ob du die Einladung annimmst oder nicht. So, wir haben gesehen, da ist ein Bräutigam und da ist eine Braut. Und Jesus, der Bräutigam, der wartet auf seine Braut, auf diese Hochzeit. Und da heißt es, denn die Braut hat sich bereit gemacht. Das dauert immer eine Weile, oder? Bis eine Braut so alles fertig hat mit dem Kleid und der Frisur und der Schminke und überhaupt alles. Das dauert immer. Bei uns dauert es schon sehr lang. Vielleicht liegt es daran, dass die Braut sich nicht so recht entscheiden kann, welche Kleider sie nun anziehen soll. Dass die Braut mit ihrem Make-up nicht zufrieden ist. Dass man immer wieder einen Fleck und eine Runzel entdeckt. Und sagt, da müssen wir aber noch drüber schminken. Wisst ihr was, die Braut Jesu ist nicht perfekt. Schon festgestellt, irgendwie. Und ich weiß nicht, wie lange Jesus noch Geduld hat. In dem Fall setzt er den Zeitpunkt fest, aber Jesus liebt diese unperfekte Braut. So, wenn wir über Gemeinde reden, dann ist wichtig festzustellen, erstens, Jesus liebt diese Gemeinde und zweitens, die Gemeinde ist nichts, was wir uns ausgedacht haben, sondern Gemeinde ist was, was Gott selber, was Jesus selber erfunden hat. Jesus hat selbst gesagt, dass er seine Gemeinde bauen wird. Jetzt sind wir nicht mehr beim Bild der Braut, sondern jetzt sind wir im Bild des Tempels oder eines Gebäudes. Aber Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Es ist nicht unsere Entscheidung gewesen zu sagen, lass uns mal Gemeinde bauen, weil wir nichts Besseres zu tun haben. Oder wie können wir das denn jetzt hinkriegen, dass all die Leute, die da Jesus irgendwie nachfolgen, richtig koordiniert werden und so. Der Erste, der von Gemeinde gesprochen hat, war Jesus selber. Gemeinde ist keine menschliche Erfindung. Gemeinde ist eine Erfindung Gottes. Und in Epheser Kapitel 3, Vers 9 bis 11, da sehen wir, dass Gott diesen Plan schon sehr, sehr lange hatte. Und ich lese euch das mal vor. Also Paulus redet hier von sich. Er sagt, ich sollte ans Licht bringen, wie Gott seinen verborgenen Plan verwirklicht. Er, der alles geschaffen hat, hat diesen Plan vor aller Zeit gefasst und als sein Geheimnis bewahrt. Jetzt macht er ihn den Mächten und Gewalten in der himmlischen Welt durch seine Gemeinde bekannt. An ihr und durch sie sollen alle seine Weisheit in ihrem ganzen Reichtum erkennen. So entspricht es Gottes ewigem Plan, den er durch Jesus Christus, unseren Herrn, ausgeführt hat. Gott hat sich die Gemeinde ausgedacht, heißt es hier, vor Anfang der Zeit oder wie auch immer du das sagen willst. Also lange bevor wir in irgendeiner Form überhaupt an Gemeinde denken konnten. Gemeinde ist der Plan Gottes. Und wenn wir von Gemeinde reden, dann ist es was, was im Plan Gottes war. Und deswegen möchte ich nachdem ich uns jetzt so gezeigt habe, wie wichtig Gemeinde ist und wie wichtig sie Gott ist vor allem, möchte ich uns ein bisschen darüber sagen im zweiten Teil, was Gemeinde eigentlich ausmacht. Was ist Gemeinde eigentlich? In diesem Video, in diesem Tonstück, was wir gesehen haben, da war von der Ortsgemeinde die Rede. Da kommen wir nachher gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt geht es mir weniger um die Ortsgemeinde, aber ihr werdet schon sehen, das ist letztendlich gar nicht so genau zu trennen, sondern jetzt geht es zunächst mal, wenn Jesus von Gemeinde spricht, dann spricht er von allen Menschen, die er erlöst hat. Die Gesamtheit der Menschen, die er erlöst hat. Ein zweiter Punkt wird sein, die Gemeinde ist die Gemeinschaft, in der die Nachfolger Jesu Versorgung und Schutz bekommen. Und der dritte Punkt wird sein, die Gemeinde ist die Spezialeinheit, die diese Welt aus der Macht des Feindes befreien soll. Erstens, die Erlösten, alle Erlösten. Dazu möchte ich jetzt gar nicht so furchtbar viel sagen. Wir hatten kürzlich eine Predigt zu dem Thema, die du gerne nachhören kannst, wo es um die Einheit ging und darum, wer alles zu meiner Familie gehört. Zur Gemeinde gehören alle, die Jesus erlöst hat. Und deswegen sind sie ihm auch so wichtig, denn er hat dafür bezahlt. Er hat richtig teuer bezahlt und deswegen sind sie ihm wichtig. Deswegen liebt Jesus diese Gemeinde. Und wir können uns unsere Familie nicht aussuchen. Wir haben Familie, in die sind wir hineingeboren, menschlich, aber auch geistlich. Und diese Familie, die ist, wie sie ist, und zu der gehören alle Menschen, die meine Geschwister sind, geistlich gesehen. So, wenn wir von Gemeinde reden, oder wenn du willst, auch von Kirche, im Griechischen gibt es da keinen Unterschied, im Deutschen wird das so ein bisschen getrennt manchmal. In den meisten Sprachen ist es sowieso dasselbe Wort. Wenn wir von Gemeinde reden, von Kirche, von der Gemeinschaft der Gläubigen, dann gehören dazu alle Menschen, die Jesus erlöst hat. Egal, in welche Kirche sie gehen. Egal, ob die nun landeskirchlich, freikirchlich oder sonst irgendwo sind oder womöglich gar nirgends hingehen, da werde ich gleich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Alle Menschen, die Jesus erlöst hat, gehören zu dieser Braut, zu diesem Leib Christi dazu. Wie gesagt, war eine extra Predigt, sage ich nicht so viel dafür, wenn dich das interessiert. Schau einfach in unserem Audio- oder Videoarchiv nach. Zweitens, die Benefits, die wir haben, wenn wir zur Gemeinde gehören. Ich habe schon manche Leute gehört, die gesagt haben, naja, also ich kann ja selber meine Bibel lesen, ich kann im Internet alles Mögliche mir anschauen, ich kann Bücher lesen, Predigten, steht alles zur Verfügung, ich brauche keine Gemeinde. So, ihr merkt, jetzt geht's weniger um die Gemeinde an sich, ob wir zu der dazugehören oder nicht, da können wir nichts dran ändern. Wenn du in eine Familie hineingeboren bist, dann bist du da hineingeboren. Das ist nicht deine Entscheidung. Also du gehörst zu diesem weltweiten Leib, zu der Gemeinde. Aber die Frage ist, gehöre ich zu einer Ortsgemeinde? Zu einer Gemeinde, die sich irgendwo trifft, wo wirklich Leute in Präsenz miteinander zusammen sind. Und da gibt es eben Leute, die sagen, ich brauche diese Gemeinde vor Ort nicht. Aus welchen Gründen auch immer, weil die Leute mich nerven, weil sie mich enttäuscht haben, weil das zu umständlich ist, sonntagmorgens mich immer auf den Weg zu machen oder sonst irgendwie was zu tun, weil ich womöglich das Risiko eingehe, dass ich auch noch was arbeiten muss, so Sockelleisten irgendwo festmachen oder sonst irgendwas. Und natürlich ist da ein bisschen was dran, vor allem in der heutigen Zeit, wo wir Informationen praktisch allgegenwärtig haben. Jeder kann mit seinem Handy fast überall auf alle möglichen Informationen zugreifen. Irgendjemand hat mir gesagt, früher, da haben die Pastoren mit den anderen Pastoren an ihrem Ort quasi sind in Konkurrenz getreten. So, wer hatte den besseren Gottesdienst, wer konnte besser predigen? Heute stehst du in Konkurrenz mit allen Predigern auf der Welt, weil jeder alles angucken kann. Auf YouTube, auf TikTok, auf was weiß ich, auf den Webseiten, die es so überall gibt. Und du kannst heute alles angucken. Das finde ich nun kein Problem. Ein kleines Problem taucht dann auf, wenn wir meinen, dass wir damit Gemeinde leben könnten. Und das können wir nicht. Ich möchte dir auch erklären, warum das nicht funktioniert. Warum ein Christ ohne Ortsgemeinde kein gesundes Leben führen kann. Es fängt schon damit an, dass die große Gefahr besteht, dass wir uns einseitig ernähren. Ich bin jetzt kein großer Ernährungsspezialist, aber was ich weiß, ist, dass es gut ist, dass man so von diesen entweder den drei großen Säulen oder manche teilen das in fünf oder was weiß ich wie viele Sachen ein, dass du einfach eine Vielzahl von Sachen isst und dich eben nicht nur von Hamburger, Pommes und Ketchup ernährst. Auch wenn das total lecker schmeckt. Manche sagen jetzt vielleicht, das schmeckt doch nicht lecker, aber gut. Die Gefahr ist auch, dass wir uns geistlich einseitig ernähren. Dass wir uns die Predigten raussuchen, die uns gefallen. Dass wir die Bücher lesen, die uns entgegenkommen. Und dass immer da, wo es anfängt weh zu tun und wo wir vielleicht kritisiert werden oder wo Dinge an uns herangetragen werden, die uns nicht so gefallen, dass wir die gerne mal ausblenden. Und wer sich schon mal ein bisschen erkundigt hat oder sich ein bisschen schlau gemacht hat, wie das Internet heutzutage funktioniert, der weiß, dass das keine Gefahr ist, die du, also die kannst du auch ein bisschen steuern, aber das ist was du zum Teil gar nicht in der Hand hast, weil dir manche Suchergebnisse schon gar nicht mehr angeboten werden, weil Google und YouTube und Meta und X und ich weiß nicht was alles, die wissen, was dir gefällt. Deswegen zeigen sie dir immer die Sachen an, die du ganz lange anguckst und so und plötzlich, ohne dass du es merkst, verengt sich dein Blick und du ernährst dich einseitig. Manchmal merken wir das auch gar nicht. Es fällt uns vielleicht dann auf, wenn wir mit Menschen anfangen zu reden, die irgendwie ganz anders geprägt sind wie wir. Und ich würde euch sehr empfehlen, dass ihr hin und wieder Kontakt zu Christen sucht, die vollkommen anders gepolt sind wie ihr. Das kann ein echter Augenöffner sein. Und plötzlich merkst du, man kann das ganz anders sehen. Und ich hoffe, dass du dann nicht denkst, oh, der sieht es aber ganz falsch. Das kann schon auch sein, dass der das falsch sieht. Aber man kann ja auch mal darüber nachdenken, ob da vielleicht auch ein Fünkchen Wahrheit drin ist und ob ich vielleicht doch irgendwo ein bisschen einseitig geworden bin in manchen Punkten. Jetzt kannst du sagen, das kann ich alles ohne die Ortsgemeinde machen. Die Ortsgemeinde bietet keinen hundertprozentigen Schutz von allen möglichen Gefahren. Aber ich würde dir einen Gedanken sehr, sehr nahelegen. Die Ortsgemeinde ist sehr viel sicherer, als allein unterwegs zu sein. Und weißt du warum? Jetzt kommen wir wieder auf eine gute biblische Begründung zu sprechen. Im Neuen Testament heißt es mal, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Entschuldigung, ich bin schon etwas länger jung, ich habe mir die Sachen in der Luther-Übersetzung gemerkt. Vielleicht hast du da eine etwas modernere Version im Kopf. Also das heißt, der Teufel ist wie so ein Löwe und der guckt, wen er fressen kann. Und ich weiß nicht, wie viele Tiersendungen du schon geguckt hast oder wie was für ein Fachmann oder eine Fachfrau du bist in Bezug auf Löwen. Aber was ich so weiß, ist, dass Löwen typischerweise im Rudel jagen. Meistens jagen da die Frauen, während der Pascha irgendwo im Schatten liegt und wartet, dass die irgendwas erlegen. So, und dann kommt dieses Löwenrudel und sucht sich so eine Herde oder irgendwas aus und dann spähen die aus, okay, wo ist einer ein bisschen weiter weg, wo ist einer ein bisschen schwächer und so. Und dann versuchen sie, dieses eine Tier von der Herde abzutrennen und dann hetzen sie es, bis das Tier nicht mehr kann und bis sie es leicht erlegen können. Und das ist das, was uns die Bibel sagt, wie der Feind arbeitet. Sie trennen ein Tier ab von der Herde und dann wird es gehetzt. Bis zum Schluss. Und deswegen ist es gut, wenn wir in der Herde bleiben. Ich möchte jetzt keine Angst machen, verstehe mich nicht falsch. Es geht hier um geistliche Wahrheiten. Und ich sage das jetzt schon mal, ich sage es nachher nochmal. Es ist nicht wichtig, dass du hierher kommst. Es ist wichtig, dass du zu einer Gemeinschaft gehörst. Es ist wichtig, dass du zur Ortsgemeinde dazugehörst. Wir werden heute Taufe feiern. Preis dem Herrn. Wenn wir im Neuen Testament lesen, also nicht an allen Stellen, aber an manchen Stellen, zum Beispiel nach der Pfingstpredigt von Petrus, da ließen sich ein paar tausend Leute gleichzeitig taufen. Bei uns wird es heute im etwas kleineren Rahmen bleiben. Dann heißt es, und an diesem Tag wurden etwa 3000 Leute zur Gemeinde hinzugefügt. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, die wurden zum Leib Christi hinzugefügt, zum weltweiten Leib Christi. Aber die wurden auch zur Jerusalemer Gemeinde hinzugefügt. Und es ist das Normalste der Welt, wenn du in eine Familie hineingeboren wirst, dass du an den gemeinsamen Mahlzeiten teilnimmst, dass du mit deinen Leuten am Tisch sitzt, dass du mit diesen Leuten zusammen deine Freizeit verbringst, womöglich sich sogar mit ihnen unterhältst. Das soll vorkommen in Familien, habe ich gehört. Das ist das vollkommen Normale. Und deswegen, lass mich einfach eine Lanze brechen für die Ortsgemeinschaft. Zweiter Punkt, neben der Versorgung, ist die Gemeinschaft. Manche Länder, manche Städte vielleicht auch, die haben auf ihren Wappen so lateinische Sprüche. Und einer der Sprüche, die man da relativ oft findet, ist ex unitate viris. So, wo sind die Lateinkenner? Ex, gebe ich euch einen Tipp, heißt aus. Bitte? Jawohl, sehr gut. Aus der Einigkeit die Kraft. Oder Deutsch, so wie es in unserem Sprachgebrauch eher üblich ist, Einigkeit macht stark. Einigkeit macht stark. Aus der Einigkeit kommt Kraft. Wenn wir zusammenhalten, dann sind wir stark. Ich gebe einfach mal kurz ein Wort weiter, was wir hier im Mitarbeitergebet bekommen haben und was ich einfach wichtig finde. Wir haben zurzeit so ein bisschen den Eindruck, dass wir ich formuliere es mal so, dieser Teufel, von dem wir vorher gehört haben, der ist nicht so glücklich, dass manche Dinge gut laufen bei uns. Und deswegen haben wir so einen Eindruck, dass wir in manchen Punkten schon Angriffe von außen haben. Also weniger von Leuten, nicht, dass er das falsch versteht, aber dass einfach so ein paar Dinge passieren, wo wir sehen, da ist wohl jemand unglücklich und versucht uns irgendwie Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Und so das Wort, was wir bekommen haben, war, wenn er es von außen nicht schafft, dann versucht er es mit Schwierigkeiten von innen. Und der Auftrag, den wir diesbezüglich haben, ist, wir wollen Einigkeit beibehalten. Und Martin hat uns das heute Morgen schon in der Moderation gesagt. So, diese Einigkeit, die wir haben, die macht uns stark. Und diese Einigkeit, die führt dazu, dass wir unseren Auftrag gut ausführen können. Gemeinschaft ist Geben und Nehmen. Also so dieser erste Teil, Versorgung, ich bin versorgt, ich bin in der Gemeinschaft, das hilft mir. Das ist ja eher das, wo es ums Nehmen geht. Aber Gemeinschaft lebt auch vom Geben. Und deswegen frag dich nicht nur, was kann ich bekommen von dieser Gemeinschaft, sondern frag dich auch, was kann ich geben? Wenn jemand mir sagt, weißt du, ich brauche die Gemeinde nicht, dann ist meine Rückfrage eigentlich, könnte es sein, dass die Gemeinschaft dich braucht? Wenn du dann an dich auch sagst, mich braucht niemand, okay. Aber das glaube ich nicht. Das heißt, es ist immer ein Geben und Nehmen und es geht nicht nur darum, was kann ich bekommen, sondern die Frage ist, was kann ich geben? Wir sind hier eine Gemeinschaft, die davon lebt, dass sich Menschen investieren. Dass Menschen bereit sind, ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Ideen reinzustecken, ihr Herzblut zu investieren in den Leib Christi. Und vielleicht bist du ja auch so jemand, der was zu geben hat. Und dafür ist die Gemeinde gemacht. Also sich der Gemeinschaft zu entziehen, ist nicht nur gefährlich, so wie ich es vorher dargestellt habe, sondern es ist auch egoistisch. Zu sagen, ich gehöre irgendwie zum Leib Christi, aber ich möchte mich eigentlich nicht wirklich einbringen. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Unsere Aufgabe, unsere Mission. Ich habe gesagt, wir sind eine Spezialeinheit. Es hört sich immer so besser an, als wir sind irgendwie der Leib Christi, der Herr irgendwas tut. Wir lesen im Neuen Testament, dass wir Botschafter sind. Bist du schon mal einem Botschafter begegnet? Also, wir sind uns natürlich begegnet, aber so einem richtigen Botschafter. Ich bin noch nie einem Botschafter begegnet. Das sind irgendwo ziemlich hohe Viecher, Tiere. Das sind besondere Leute, die triffst du nicht einfach so bei Aldi an der Kasse. Vielleicht, weiß ich nie, aber weiß auch gar nicht, wie der aussehen würde. Aber ein Botschafter ist schon eine wichtige Position. Der Botschafter, der vertritt sein Land in einem fremden Land. Was der Botschafter sagt, wird wahrgenommen, so muss ich sagen, als das, was dieses Land denkt. Was die Meinung ist der Regierung. Und deswegen ist total wichtig, wenn die Bibel davon spricht, dass wir Botschafter sind, dann ist es wichtig, dass wir darauf achten, wie leben wir, was tun wir, was sagen wir. Denn das, was wir sagen, das, was wir tun, wenn die Leute dann wissen, dass wir Christen sind, das fällt auf Jesus zurück und die Leute denken, ah, so ist Jesus. Das ist ja das Problem, was viele Leute mit der Kirche haben, wenn sie sagen, also wenn Gott so ist wie sein Bodenpersonal, dann lieber nicht. Unser Leben redet, ob wir das wollen oder nicht. Vielleicht hast du dich schon mal mit jemandem unterhalten über das Thema Vorbild sein. Und manche Leute sagen, ja, ich bin kein Vorbild. Falsch. Du bist ein Vorbild. Du kannst nichts dagegen machen. Du bist ein Vorbild. Die Leute sehen dich. Du bist ein gutes Vorbild oder ein schlechtes Vorbild. Ich denke mir immer, wenn ich durch die Stadt gehe und ich sehe Leute, die an einer roten Ampel nicht warten können, diese Menschen sind Vorbild. Dem Fall ein schlechtes Vorbild. Wenn du Menschen hier in der Gemeinde siehst, Du nimmst wahr, wie die sich verhalten. Umgekehrt, andere Leute sehen, wie du dich verhältst. Jeder von uns ist Vorbild. Jeder von uns prägt. Jeder von uns ist jemand, der die Temperatur in der Gemeinde beeinflusst. Wir können den Thermostat hochdrehen, aber wir können ihn runterdrehen. Jeder von uns prägt die Atmosphäre in der Gemeinde. Wir haben schon so oft erlebt, dass Leute zu uns gekommen sind und die gesagt haben, ich war schon hier und da in der Gemeinde und irgendwie, ich konnte nicht so richtig andocken und ich bin hierher gekommen und ich habe mich so angenommen gefühlt. Das ist schön, wenn das so läuft. Wir haben auch schon andere Geschichten gehört. Also ich möchte uns jetzt auch nicht so als die Heiligen, bei denen alles richtig super funktioniert, darstellen. Aber sowas tut mir immer gut, weil ich feststelle, da ist irgendwas richtig. Da stimmt was. Da ist was auf einem guten Weg. Und diese Atmosphäre, die kann jeder von uns mit beeinflussen. Und ich möchte uns alle dazu auffordern, aktiv daran mitzuarbeiten, dass diese Welt versteht, dass Gott sie liebt. Das ist unsere Aufgabe, damit Menschen verstehen, dass Gott ein Interesse an ihnen hat. Es geht nicht darum, Mitglieder zu werben oder Leute in irgendeine Organisation einzubinden oder sowas. Es geht darum, unsere Botschaft als Christen ist, wir sollen den Menschen sagen, dass Gott Interesse an ihnen hat, dass Gott sie liebt, dass Gott einen Plan mit ihrem Leben hat, dass Gott mit ihnen in Kontakt treten möchte. Und deswegen noch einmal, wir haben heute vielleicht auch Gäste da, die vielleicht irgendwo anders in der Gemeinde sind oder die vielleicht noch nirgends in der Gemeinde sind. Es ist nicht wichtig, wo du dich einbringst. Abgesehen von dem Punkt, es ist wichtig, dass du dich dort einbringst, wo Gott dich haben will. Gott spricht ja von einem Bau und er sagt, wir sind Steine, die der Baumeister da einfügt. Und wir haben jetzt hier nicht so viel mit Steinen gebaut, wir haben eher mit Trockenbau und sowas, aber trotzdem, es gibt so Dinge, da kannst du sagen, den Balken, den können wir hier hinstellen, den können wir auch da hinstellen. Und der Balken sagt, ja, das gefällt mir aber nicht, dass ich da sein soll. Es gibt halt einen Platz, wo der Balken hingehört und da sollte er sinnvollerweise auch sein. Und deswegen frag ruhig Gott, wo er dich haben will. Frag Gott, welche Funktion du hast, was du kannst, wo du dich einbringen kannst. Nochmal, es ist nicht in erster Linie entscheidend, ob du hier bei uns in der Gemeinde bist oder ob du in deiner Gemeinde dienst oder ob du woanders dienst. Wichtig ist, dass du in einer Gemeinde dienst und den Platz einnimmst, den Gott dir zugedacht hat. Wir dienen nicht in erster Linie dem Menschen. Natürlich, wenn zum Beispiel heute Morgen sind einige Leute nicht hier, die sind einen Stock höher und dienen. Und ich denke, es ist auch gut, dass wir das immer mal wieder uns vor Augen rufen. Manche von uns, die sitzen hier jetzt ganz entspannt, weil sie wissen, dass ihre Kinder einen Stock höher ein richtig gutes Kindergottesdienstprogramm bekommen. Das heißt, unsere Kindergottesdienstmitarbeiter dienen dir, dienen euch, sie dienen Menschen. Aber in erster Linie dienen sie nicht mal Menschen. Sie dienen noch nicht mal den Kindern in erster Linie, sondern sie dienen Gott. Sie tun das, was Gott von ihnen möchte. Und ich finde es so einen wichtigen Gedanken, dass wir nicht bloß so vor uns hinarbeiten und sagen, ja, irgendwas muss ich ja machen oder ich kämpfe mich halt durch. Ich bin sicher, dass Martin auch so Phasen hatte, wo er halt gesagt hat, okay, jetzt Augen zu und durch. Aber wenn es richtig läuft und wenn es gut läuft, dann verstehen wir, dass das, was wir tun, dass wir es nicht für Menschen tun, sondern dass wir es für Gott tun und dass Gott sich an uns freut. Ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn du deinem Ehepartner, deinen Eltern oder deinen Kindern oder sonst irgendjemand hilfst oder ihnen irgendwas Gutes tust und die hinterher sich total darüber freuen und ihren Dank ausdrücken und ihre Freude ausdrücken. Da kommt so viel Freude zurück zu uns, oder? Es ist ja nicht bloß, dass wir jetzt die Mühe gehabt haben und so, sondern wenn sich der andere dann freut, dann ist es was uns selber gut tut. Und Gott freut sich über dich, wenn du dich einbringst für sein Reich. Und deswegen möchte ich abschließen mit einem Wort aus Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17. Der Geist und die Braut. Wer ist die Braut? Die Gemeinde. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer das hört, soll auch rufen, komm. Und wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Zu wem sagen wir da eigentlich, komm? Ich glaube, das ist wieder so eine Bibelstelle, die mehrere Schichten hat, die da angesprochen sind. Der Geist und die Braut sagen, komm. Zu wem sagt die Braut, komm? Ich würde mal sagen, zu ihrem Bräutigam. Die Braut sagt zu ihrem Bräutigam, komm, lass uns Hochzeit haben. So, wir sagen zu Jesus, Jesus, komm. Und jeder, der es hört, soll auch sagen, komm. Aber am Ende heißt es, und jeder, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Da ist nicht mehr Jesus gemeint. Da geht es um die Menschen, die noch gar nicht wissen, dass es Wasser des Lebens gibt. Und zu denen dürfen wir auch sagen, komm. Komm und trink dich satt. Komm und nimm das Wasser des Lebens von Jesus. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde und das ist unsere Aufgabe als Gläubige. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle solche Leute sind und dass die Leute, die wir euch jetzt gleich dann im Anschluss an diesen Gottesdienst vorstellen werden, auch solche sind, die in der Gemeinde einfach ihren Platz finden und die die Gemeinde lieben und die der Gemeinde dienen und auf der anderen Seite denen in der Gemeinde gedient wird. Und dass wir miteinander einfach eine wachsende und eine starke Gemeinschaft bilden, die unsere Stadt, unser Umfeld, unsere Familien, unsere Arbeitskollegen mit der Botschaft erreichen, dass Gott sagt, komm, komm und trink dich satt. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du nicht im Himmel geblieben bist, sondern dass du bereit warst, auf diese Erde zu kommen, zu leiden, zu sterben und dir Menschen zu erlösen. Danke, Herr, dass du unsere Schuld getragen hast, dass du unsere Schuld weggewaschen hast und dass wir jetzt deine Kinder sein dürfen. Dass wir zu deinem Leib gehören dürfen, dass wir deine Braut sein dürfen. Herr, und du hast Sehnsucht nach uns und schenk doch Gnade, Herr, dass unsere Sehnsucht nach dir auch wächst. Dass wir uns freuen auf die Zeit, wenn wir mit dir zusammentreffen. Und ich möchte dich auch bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass jeder von uns seinen Platz findet in deinem Leib. Dass jeder von uns merkt, was du uns für Gaben gegeben hast, aber auch was du uns für Aufgaben gegeben hast. Und dass wir Menschen sind, die aus dieser Beziehung mit dir heraus strahlen und leuchten und überzeugend sind, begeisternd sind. Möchte ich bitten, Herr, dass du uns mit Menschen zusammenbringst, die dich noch nicht kennen. Und dass du uns zu glaubwürdigen Botschaftern machst, dass viele Menschen dich sehen und merken, dass du einen guten Plan für ihr Leben hast. Herr, und ich möchte dich jetzt ganz speziell für diejenigen bitten, die diese Entscheidung noch nie getroffen haben, die hier sitzen und sich überlegen, ob sie Ja zu dir sagen sollen oder die dieses Video sehen und sich das überlegen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du an ihren Herzen arbeitest und dass du sie überzeugst, dass die beste Entscheidung, die sie treffen könnten, die Entscheidung ist, mit dir zu gehen. Dir sei alle Ehre. Amen.